freue mich wieder, dass so viele Gäste und Leser gekommen sind. So. Ich habe hier wieder unsere berühmte Kiste und würde da einfach mal jemanden bitten, jemanden vorzuwählen. Oh, total schöne Überraschung. Herr Töpfstedt, unser Kantor. Ich richte sie mal ein bisschen.
Bestes. Ja. Das reicht, das ist in Ordnung.
Ja, Herr Kantor, wir, Herr Töpfstedt, wir haben uns so ein bisschen, das ist immer so, wenn man als erster liest, wird man ein bisschen ausgefragt. Ne? Für viele werden vielleicht wissen, was sie machen. Und ich frage einfach mal dumm drauf zu, was machen Sie eigentlich?
Also meistens spiele ich Orgel in der Kirche, Orgelkonzerte, Gottesdienste, mache Chorproben, Chorkonzerte, Orchesterkonzerte und gehe auch in die Kindergärten und mache dort mit den Kindern musikalische Früherziehung, bringe die ans Singen heran und ja.
Super. Und darf ich fragen, wie lange Sie jetzt schon in Delitzsch sind?
Delitzsch sind es jetzt genau 2 Jahre.
Super. Ja, ich würde sagen, wir beginnen jetzt mit der Lesung. Ich werde bestimmt nachher noch ein paar Fragen dazu stellen.
Gerne.
Und wollen Sie jetzt praktisch den Spannungsbogen nicht weiter hochschrauben?
Der ist ja schon ganz oben. Ich lese uns aus die Geschichte von Herrn Sommer von Patrick Süßkind vor. Ich war zu spät gekommen, um 10 Minuten. Der Terrier von Frau Dr. Hartlaub hatte mich am Gartenzaun festgenagelt. 2 Autos waren mir begegnet, 4 Fußgänger hatte ich überholen müssen. Als ich bei Fräulein Funkel eintraf, lief sie bereits mit rotem, wackelndem Kopf im Zimmer auf und ab und schnippte mit den Fingern in der Luft herum. »Weißt du, wie spät es ist?« knurrte sie. Ich sagte nichts. Ich hatte keine Uhr. Ich bekam meine erste Armbanduhr zum 13. Geburtstag. »Da!« rief sie und schnippte in die Richtung Zimmerecke, wo über der reglos dasitzenden Ma-Funke die Pendeluhr tickte. »Es ist gleich 3:15. Wo hast du dich schon wieder herumgetrieben?« Ich begann etwas daher zu stammeln von dem Hund von Frau Dr. Hartlaub, aber sie ließ mich gar nicht ausreden. »Hund!« rief sie mir ins Wort. »Ja, ja, mit einem Hund gespielt. Eis wirst du gegessen haben. Ich kenne euch doch. Dauernd treibt ihr euch am Kiosk von Frau Dr. Hirt herum und habt nichts anderes im Sinn, als Eis zu schlecken.« Das war nun eine fürchterliche Gemeinheit, mir vorzuwerfen, ich hätte am Kiosk von Frau Hirt Eis gekauft, wo ich noch nicht einmal Taschengeld bekam. Mein Bruder und seine Freunde, die machten solche Sachen. Die trugen ihr gesamtes Taschengeld zum Kiosk von Frau Hirt. Aber ich nicht. Ich musste jedes einzelne Eis meiner Mutter oder meiner Schwester mühsam abbetteln. Und nun wurde ich beschuldigt. Ich hätte mich, statt im Schweiße meines Angesichtes und unter größten Schwierigkeiten in die Klavierstunde zu radeln, eisschleckenderweise am Kiosk von Frau Hirt herumgetrieben. Vor so viel Niedertracht versagte mir die Sprache und ich begann zu weinen. »Hör auf zu heulen«, baffte Fräulein Funke. »Hol deine Sachen heraus und zeig, was du gelernt hast. Wahrscheinlich hast du auch wieder nicht geübt.« Damit hatte sie nun leider nicht ganz Unrecht. Tatsächlich war ich in der vergangenen Woche so gut wie gar nicht zum Üben gekommen. Einerseits, weil ich wichtigere Dinge zu tun hatte, andererseits, weil die aufgegebenen Etüden ekelhaft schwer waren. Fugenhaftes Zeug im Kanonschritt, rechte und linke Hand weit auseinanderlaufend, die eine unvermittelt da, die andere unvermittelt dort verharren, im wieder borstigem Rhythmus und ungewohnten Intervallen, obendrein noch scheußlich klingend. Der Komponist hieß Hessler, wenn ich mich nicht irre. Der Teufel soll ihn holen. Trotzdem glaube ich, dass ich mich mit einigem Anstand durch die beiden Stücke hindurchgewurstelt hätte, wenn ich die verschiedenen Aufregungen während der Herfahrt, hauptsächlich die Attacke des Terriers von Frau Dr. Hartlaub und das anschließende Donnerwetter von Fräulein Funke, meine Nerven völlig zerrüttet hätten. Nun aber saß ich zitternd und schwitzend und mit Tränenschleiern getrübten Augen am Klavier. Vor mir 88 Tasten und die Etüden des Herrn Hessler. Hinter mir Fräulein Funke, die mir ihren wütenden Atem in den Nacken blies und scheiterte vollkommen. Alles brachte ich durcheinander, Bass- und Violinschlüssel, halbe und ganze Noten, Viertel- und Achtelpausen, links und rechts. Ich kam nicht einmal bis zum Ende der ersten Zeile. Dann zersprangen Tasten und Noten in einem Kaleidoskop von Tränen und ich ließ die Hände sinken und weinte nur noch still vor mich hin. Das habe ich mir gedacht, zischte es von hinten. Und ein fein zerstäubter Speichelnebel sprühte mir in den Nacken. Das habe ich mir gedacht. Zu spät kommen und Eis essen und Ausreden erfinden. Das können die Herrschaften, aber ihre Hausaufgaben machen, das können sie nicht. Warte, Bürschlein, dir werde ich's beibringen. Und damit schoss sie hinter meinem Rücken hervor, pflanzte sich neben mich auf die Sitzbank, packte mit beiden Händen meine rechte, ergriff deren einzelne Finger und stampfte sie nacheinander in die Tasten, wie es Herr Hessler komponiert hatte. Der dahin und der dahin und der dahin und der Daumen hier und der dritte hier und dieser hier. Und als sie mit der rechten zu Ende gekommen war, kam die linke dran, nach der gleichen Methode. Der dahin und der dahin und der dorthin. So verbissen quetschte sie an meinen Fingern herum, als wollte sie mir die Etüde Note für Note in die Hände kneten. Das tat ziemlich weh und dauerte eine halbe Stunde lang. Dann ließ sie endlich von mir ab, klappte das Heft zu und fauchte: Bis zum nächsten Mal wirst du sie können, Bürschlein, und zwar nicht nur vom Blatt, sondern auswendig und allegro, sonst kannst du was erleben. Und dann schlug sie eine dicke, vierhändige Partitur auf und knallte sie auf den Notenständer. Jetzt werden wir noch 10 Minuten Diabelli spielen, damit du endlich Noten lesen lernst. Wehe, du machst einen Fehler. Ich nickte ergeben und wischte mir mit dem Ärmel die Tränen aus dem Gesicht. Diabelli, das war ein freundlicher Komponist. Das war kein solcher Fugenschinder wie dieser grauenhafte Hessler. Diabelli war einfach zu spielen, bis zur Einfältigkeit einfach und klang dabei noch immer sehr famos. Ich liebte Diabelli. Und auch wenn meine Schwester manchmal sagte, wer gar nicht spielen kann, der kann immer noch Diabelli spielen. Wir spielten also Diabelli vierhändig, Fräulein Funkel links im Bassorgeln und ich mit beiden Händen unisono rechts im Diskant. Eine Weile lang ging das recht flott dahin, ich fühlte mich im zunehmenden Maße sicherer, dankte dem lieben Gott, dass er den Komponisten Anton Diabelli geschaffen hatte und vergaß schließlich in meiner Erleichterung, dass die kleine Sonatine in G-Dur notiert und also am Anfang mit einem Fis vorgezeichnet gewesen war. Dies bedeutete, dass man sich auf Dauer nicht nur auf den weißen Tasten bequem dahin bewegen konnte, sondern an bestimmten Stellen ohne weitere Vorwarnung im Notentext eine schwarze Taste anzuschlagen hatte, eben jenes Fis, welches sich gleich unterhalb des G befand. Also nun zum ersten Mal das Fis in meinem Part erschien, erkannte ich es nicht als solches, tappte prompt daneben und spielte stattdessen F, was, wie jeder Musikfreund sofort begreifen wird, einen unerfreundlichen Missklang ergab. Typisch, fauchte Fräulein Funkel und brach ab. Typisch, bei der ersten kleinen Schwierigkeit haut der Herr gleich daneben. Hast du keine Augen im Kopf? Fis, da steht es groß und deutlich. Merk's dir nochmal von vorn. 1, 2, 3, 4. Wie es dazu kam, dass ich beim zweiten Mal den gleichen Fehler wieder machte, ist mir noch heute nicht ganz erklärlich. Vermutlich war ich so sehr darauf bedacht, ihn nicht zu machen, dass ich hinter jeder Note ein Fis witterte, am liebsten von Anfang nur lauter Fis gespielt hätte, mich regelrecht zwingen musste, Fis nicht zu spielen. Noch nicht Fis, noch nicht bis, ja, bis ich eben an der bewussten Stelle abermals F statt Fis spielte. Sie wurde mit einem Schlag knallrot im Gesicht, kreischte los. Ja, ist das denn die Möglichkeit? Fis, habe ich gesagt, zum Donnerwetter. Fis, weißt du nicht, was ein Fis ist, du Holzkopf? Da! Peng, peng, sie klatschte mit ihrem Zeigefinger, dessen Spitze vom jahrzehntelangen Klavierunterricht schon so breit geklopft war wie ein 10-Pfennig-Stück, auf die schwarze Taste unterhalb des G. Das ist ein Fis! Peng, peng, das ist... Und an dieser Stelle musste sie niesen. Nieste, wischte sich rasch mit dem erwähnten Zeigefinger über den Schnurrbart und hieb anschließend noch 2-3 Mal auf die Taste laut kreischend: Das ist ein Fis! Das ist ein Fis! Und dann zog sie ihr Taschentuch aus der Manschette und schneuzte sich. Ich aber starrte auf das Fis und erbleichte. Am vorderen Ende der Taste klebte ein ungefähr fingernagellange, beinahe bleistiftdicke, wurmhaft gekrümmte, grün-gelblich schillernde Portion schleimig-frischen Rotzpopels, offenbar stammend aus der Nase von Fräulein Funkel, von wo sie durch das Niesen auf dem Schnurrbart, vom Schnurrbart, durch die Wischbewegung auf den Zeigefinger und vom Zeigefinger auf das Fis gelangt war. Nochmal von vorne, knurrte es neben mir. 1, 2, 3, 4. Und wir begannen zu spielen. Die folgenden 30 Sekunden zählten zu den entsetzlichsten meines Lebens. Ich spürte, wie mir das Blut aus den Wangen wich und der Angstschweiß in den Nacken stieg. Die Haare sträubten sich mir auf dem Kopfe. Meine Ohren wurden abwechselnd heiß und kalt und schließlich taub. Als seien sie verstopft, ich hörte kaum noch etwas von der lieblichen Melodie des Anton Diabelli, die ich selber wie mechanisch spielte. Ohne Blick aufs Notenheft, die Finger taten's nach der zweiten Wiederholung von alleine. Ich starrte nur mit Riesenaugen auf die schlanke schwarze Taste unterhalb des G, auf der Marie-Louises Funkels Rotzeballen klebte. Noch 7 Takte, noch 6. Es war unmöglich, die Taste zu drücken, ohne mitten in den Schleim hineinzutappen. Noch 5 Takte, noch 4. Wenn ich aber nicht hineintappte und zum 3. Mal das F statt des Fis spielte, dann noch 3 Takte. Oh lieber Gott, mach ein Wunder. Sag etwas, tu etwas, reiß die Erde auf, zertrümmere das Klavier, lass die Zeit rückwärts gehen, damit ich nicht dieses Fis spielen muss. Noch 2 Takte, noch 1. Und der liebe Gott schwieg und tat nichts. Und der letzte fürchterliche Takt war da. Er bestand, ich weiß es noch genau, aus 6 Achteln, die vom D herunter bis aufs Fis liefen und in einer Viertelnote auf dem darüberliegenden G mündeten. Oh, in dem Orkus taumelten meine Finger diese Achteltreppe hinunter. D, C, H, G. Fis jetzt, schrie es neben mir. Und ich, im klarsten Bewusstsein dessen, was ich tat, mit vollkommener Todesverachtung, spielte F. Ich konnte gerade noch die Finger von den Tasten ziehen, da knallte der Klavierdeckel herab und gleichzeitig schoss Fräulein Funkel neben mir in die Höhe wie ein Schachtelteufel. »Das hast du mit Absicht gemacht!« brüllte sie mit sich überschlagender Stimme so gellend laut, dass es mir trotz meiner Taubheit in den Ohren schepperte. »Mit voller Absicht hast du das gemacht, du lumpiger Lausbengel, du Rotzbub, du Verstockter, du unverschämter kleiner Dreckskerl, du!« Und nun raste sie mit wildem Stampfschritt um den Esstisch herum, in der Mitte des Zimmers stand und schlug bei jedem zweiten Wort krachend mit der Faust auf die Tischplatte. »Aber ich lasse mich von dir nicht an der Nase herumführen, hörst du? Bilde dir nicht ein, dass ich so mit mir umspringen lasse. Ich rufe deine Mutter an, ich rufe deinen Vater an, ich verlange, dass du eine Tracht Prügel beziehst und dass du eine Woche nicht mehr sitzen kannst. Ich verlange, dass du 3 Wochen Hausarrest bekommst und jeden Tag 3 Stunden lang die Tonleiter G-Dur übst und D-Dur dazu und A-Dur mit Fis, Cis und Gis so lange, bis du sie im Schlaf kannst. Du sollst mich kennenlernen, Bürschchen. Du sollst mich, am liebsten würde ich dich jetzt gleich höchstpersönlich eigenhändig, Und da versagte ihr vor Wut die Stimme. Und sie ruderte mit beiden Armen in der Luft herum und wurde so dunkelrot im Gesicht, als müsste sie im nächsten Augenblick zerplatzen. Und packte schließlich einen Apfel, der vor ihr in der Obstschale lag, holte aus und schleuderte ihn mit solcher Wucht gegen die Wand, dass er dort zu einem braunen Fleck zerklatschte. Links neben der Pendeluhr, knapp oberhalb des Schildkrötenkopfes ihrer alten Mutter. Gespenstisch dann, wie sich, als hätte man auf einen Knopf gedrückt, am Tüllberg etwas regte und aus den Falten des Gewandes die Greisenhand hervorkam, um automatenhaft nach rechts zu wandern zu den Keksen. Aber das bemerkte Fräulein Funkel gar nicht, das sah nur ich. Sie hingegen hatte die Türe aufgeschlagen, deutete mit gestreckten Arm hinaus und krächzte, »Pack deine Sachen und verschwinde!« und schleuderte, als ich hinausgetaumelt war, die Tür krachend hinter mir zu.
Vielen, vielen, vielen Dank, Herr Töpfstedt. Das habe ich vor uns im Anfang vergessen, habe schon einen bösen Blick bekommen, weil der Erste, der bei uns gelesen hat, bekommt neuerdings über Happy Fan Radio eine CD gesponsert, beziehungsweise weil den Ersten, der hat es ja praktisch immer am schwersten. Und dass er sich noch ein bisschen dran erinnert, hat er zum einen die CD.
Ja, vielen Dank.
Zum anderen werden wir jetzt wieder versuchen, die Sachen, die wir heute machen, aufzuzeichnen und dann wieder zum Download anzubieten. Und dann kann man sich das als CD oder beziehungsweise als Download dann zu Hause anhören. Herr Töpfstedt, mich hat es ganz doll gefreut, Sie hier zu erleben. Ich freue mich, wenn Sie gerne wiederkommen.
Sehr gerne, ja.
Und ja, ich würde Sie einfach bitten, den nächsten Leser zu ziehen.
Herr Hess.
So. Ist das nicht ein Ohm? Bitte. Ist das nicht ein Ohm? Ja. Zu spät kommen und der Erste sein oder der Zweite.
Das haben wir gerne, wa?
Ja. Herr Hess, darf ich fragen, was Sie uns oder was Sie vorbereitet haben, was Sie uns.
Ja, ich habe drei Gedichte mit. Eins nennt sich alles. Alles geht im Sauseschritt. Das Zweite ist der Wunschtraum. Und das Dritte ist, ich habe noch mal etwas von Frühling, aber etwas verspätet, weil hier noch das Eis schmilzt. Das ist Gott sei Dank schon weg.
Setzen Sie sich hin, ich richte Sie ein.
Machen wir das zuerst, ja.
So, kann losgehen, Herr Hess.
Ja. Der Wunschtraum. Ist es der Duft der wilden Rose, der mich in jenen Traum entführt? Da, wo die Sonne mich liebkose, ihr goldener Strahl hat mich berührt. Da war die Sehnsucht meiner Träume, die da steht im weiten Raum. Ist mein Idol, sind nicht nur Schäume, doch erfüllen wollen sie sich kaum. Es zeigt sie schon im gleißend Lichte, meine Hoffnung ward gewährt, dass Hass und Feind sind bald Geschichte, einen Traum ist es wohl wert. Schon wieder kommt die nächste Sehnsucht, die sich zeigt im hellen Licht, zeigt mit ihrer gnädig Güte, wie sie Zorn und Neid zerbricht. Sieh das Wort, es nennt sich Sehnsucht. Bleibt nur ein Wunsch, erfüllt sich kaum, wird verweht von Wind der Zeiten, bleibt für ewig nur ein Traum. Es macht der Sehnsuchtraum mich trunken, dass Leid und Tod mich nicht mehr schreckt, doch leider hat ein Sonnenfunken mich je aus jenem Traum geweckt. Ja, das war's. Ja, es kommen noch zwei, ja. Alles geht im Sauseschritt. Einst war der Mensch noch sehr bedacht. Man fand noch Ruhe, hat auch gelacht. Doch dann kam schon der schnelle Schritt, den die Zeit wohl brachte mit. Der schlich sich ein, welch furchtbar kraus. Dann war die sachte Ruhe aus. Als ich das Licht der Welt erblickte, die Lebensuhr schon hastig tickte, emsig sich die Zeiger drehen, denn die Zeit bleibt niemals stehen. Es eilt die Zeit sehr schnell davon, auch wenn ich es nicht will. Es dreht sich stets das Weltgetriebe, niemals steht es still. Ich ging in leisen Schritten, so sachte vor mich hin. Ich sah ein Heer voll Blüten, wie wundervoll sie sind. Mich sticht ins Antlitz eine, ich blieb am Wegrand stehen. Da raunt schon eine Stimme, ich soll doch weitergehen. Ich wäre so gern geblieben, in jener Zeit am Ort. Der Wind hat sie vertrieben, sie ist schon wieder fort. Die Zeit, die bringt die Zukunft, in voller Fahrt stets mit. Doch was ich jetzt begehre, vergeht im Sauseschritt. Es grüßt mich sanft der Morgen mit seinem puren Gold. Die Hatz ist noch verborgen, er ist mir jetzt noch hold. Doch läuft der Tag schon wieder im barschen Sauseschritt. Noch steif sind meine Glieder, doch zieht die Zeit mich mit. Geht noch weiter. Stets schieben sich die Menschenmassen durch enge Wege oder Gassen. Niemand bleibt am Wegrand stehen. Alle hasten, ohne zu sehen, was vielleicht am Wegrand liegt. Manchmal ist es des Lebens Glück. Im Weltgeschehen den bunten Treiben, da lässt sich Eile kaum vermeiden. Denn alles eilt im Sauseschritt und wir sausen alle mit. Alles eilt auf dieser Welt, denn Zeit ist knapp, genau wie Geld. Sieh, es wimmelt wildes Gehetze, niemand ist sehr gern der Letzte. Es drängt der Mensch mit Eil und Frust zu seinem End ganz unbewusst. Sieh, am Ziel lauert mit Hohn der Schnitter mit der Hippe schon. Jetzt ist sein. Jetzt habe ich noch eins, wie schon angekündigt, das verspätete Eintreten des Frühjahrs. Es schmilzt das Eis schon auf dem Bache, es hat schon lang nicht mehr geschneit. Doch wenn der Lenz jetzt bald erwache, ist vorbei die Winterzeit. Es sind der Sonne goldene Strahlen, es ist der Sonne warmes Licht, die Welt bald bunt anmalen, bis das die erste Knospe bricht. Die Meise singt schon ihre Lieder, ich höre der Amsel Lobgesang, auch die Grillen zirpen wieder, als wäre es Violinenklang. Es ruft im Schilf im stillen Weiher, da wo der graue Reiher steht, der Froschmann laut nach seinen Weibe, denn er hat's noch nicht erspäht. Hör ich noch zu später Stunde das Konzert in sanftem Klang, spielt er mir die erste Runde, denn die Nacht, die ist noch lang. Es weht des Lenzes Wind der Laue, übern Weiher sanft und mild, wo die Jungfer schwebt, die Blaue, mit Surren sie die Luft erfüllt. Hoch oben auf des Baumes Gipfel, in der Krone wirke es, fliegen emsig schon die Vögel, die da bauen schon ihr Nest. Weiß blüht schon die erste Blüte auf den kahlen Kirschenbaum. Auch der Apfel ist nicht müde, er ist erwacht von süßem Traum. Da sehe ich schon den Krokus sprießen, voller Farbenpracht und Kraft. Jetzt kann ich den Lenz genießen. Winter, du bist nun erschlafft.
Vielen, vielen, vielen Dank. Ja. Ich habe einfach mal aufgeschrieben, Traumzeit, Ende Frühling. Ne, waren jetzt meine Notizen jetzt recht schön, danke. Ich würde dich bitten, den nächsten Leser zu ziehen.
Christine?
Christine Jakob. Ja, Frau Jakob.
Schönen guten Tag, Herr Fuchs.
Freue mich, dass Sie gekommen sind. Darf ich Sie kurz einrichten?
Ich darf mich einrichten, gerne.
Ja, Frau Jakob, was lesen wir denn? Also ich höre zu und Sie lesen.
Ja, genau. Wir lesen dann nachher nochmal was zusammen, aber nicht wir, sondern wir.
Wir.
Ja, wir lesen wieder was aus den Jakobswegen, also ich. Ich bin ja niemand, der so gerne ein Wir ist. Und zwar mit meinem aktuellsten Problem beschäftigen wir uns jetzt. Es ist die Frage M oder M.
Also so doppel M.
M oder M.
M.
Wie M und M quasi. Okay, ich fange einfach an. Es gibt Berufsgruppen, die werden gar nicht und es gibt Berufsgruppen, die werden häufig im TV und Film thematisiert. Eine Serie über Müllmänner oder Maurer, eher unwahrscheinlich. Eine Serie über Ärzte oder Anwälte, Qual der Wahl, welche man denn sehen will. Journalisten werden auch ganz gerne mal im Fernsehen zur Figur, Nebenrolle. Zum Beispiel in Krimis, wo sie als Schmierfinken und oder Informanten auftauchen, die Ermittler nerven und zu Schimpfereien über die Medien an sich herausfordern. Mit Klischees freilich wird nicht gespart. Entweder handelt es sich um die abgehalfterten Herren, die in einem Mantel der Art Horst Schlemmer Berufszynismus streuen, oder es handelt sich um Frauen mit Hang zum Bruschikosen. Insofern aber waren die Darstellungen trotz so mancher Klischees wenigstens noch so halbwegs nah an der Realität. Der Großteil der Journalistinnen hat tatsächlich Sinn für praktische Ästhetik, auch wenn es um das eigene Auftreten und Aussehen geht. Ich habe es nicht nur an mir selbst beobachtet. Jetzt aber sah ich in der vermutlich x-ten Wiederholung einer Krimiserie, ich meine, es war der letzte Bulle, eine Journalistin des Typs Mäuschen. Mäuschen, Mäuschen, Mäuschen. Mäuschen, wie sie neuerdings auch immer wieder in der Realität des Journalismus auftauchen. Hohe Hacken an den pedikürten Füßen, kurze Kleidchen auf den zarten Leibern, lange Haare, die Wimpern klimpernd um die eigenen Finger gewickelt werden, bis einer eingewickelt ist. Und so sehr ich auch Carrie Bradshaw aus Sex and the City für ihren Intellekt, Humor, Charme und nahezu Embedded Journalism zu schätzen und in biggen Momenten auch zu beneiden weiß, so möchte ich sie doch jedes Mal belehren, wenn sie sich selbst als Journalistin bezeichnet. Zunächst einmal ist sie Kolumnistin, die nur einen Beitrag pro Woche abzuliefern hat und dennoch beinahe täglich Schuhe kauft, deren Preise meine Monatsmiete übersteigen. Und auch sonst sieht man ihrem Äußeren an, dass sie keine echte Journalistin sein kann, die Tag für Tag ranklotzt. Eine echte Journalistin trägt kein Täschchen, welches sie an einer immer wieder rutschenden Henkel auf der Schulter oder am Handgelenk trapiert, damit es vor allem gut aussieht. Journalistinnen greifen gerne zur Umhängetasche, die ein Notizbuch in A5 mindestens zu verstauen weiß. Eine echte Journalistin sucht in ihrer Tasche auch nicht nach ihrem einzigen Kugelschreiber. Journalistinnen verstauen gerne mehrere Schreibutensilien und haben ein nahezu komplett ausgestattetes Büro bei sich, wenn sie unterwegs sind, das ihnen jederzeit ermöglicht, von Fotografieren bis Notieren zu arbeiten. Journalistinnen bevorzugen auch eine Absatzhöhe unterhalb der 4 cm für ihre Schuhe. Sie sind leger, schick angezogen und so jederzeit in der Lage, sich mit einem zu interviewenden Bauern auf die Weide zu stellen oder mit einem Bürgermeister in ein Zimmer zu setzen und für beide Gelegenheiten gut angezogen. Sie können an einen Unfallort düsen und in Straßengräben hockend Fotos von Rettungsarbeiten schießen, ohne sich Fingernägel oder Pfennigabsätze dabei abzubrechen. Wenn sie zu frieren beginnen, ziehen sie einfach den Reißverschluss ihrer Jacke hoch und müssen kein Mäntelchen vor Dreck oder das Gesamtbild ihres Stylings bewahren. Vor allem aber interessieren sie sich mehr für ihre Umwelt und Mitmenschen als für die neuesten Designerkollektionen und die eigene Maniküre. Leider aber scheinen nachwachsende Journalistinnen sich mehr am Äußeren der Carrie Bradshaw zu orientieren als an ihren sonstigen Qualitäten. Sie verkennen, dass Carrie neben der Vogue vor allem eine Reihe Bücher verschlingt und mit Zeitungslektüre in die eigene Bildung investiert. Und bei ihnen ist auch das bisschen Carrie-Journalistentum leider nur schöne Hülle und Outfit. Von Intellekt, Humor und Charme, Klappe, Kurven und Köpfchen ist nichts zu spüren. Stellt sich die Frage, wohin uns der Trend noch führen wird. Zur Model- oder zur Modelljournalistin?
Soll ich jetzt Platz machen?
Mach mal Platz.
Tach. Ja, tut mir leid, Thilo. Ich kann doch nicht aufhören zu essen, wenn es da steht.
Nee, das wäre schade drum. Ist auch von mir geschrieben. Es trug sich tatsächlich so zu. Es heißt, wir müssen nicht reden und wurde im Oktober letzten Jahres verfasst. Ich, der letzte Schütze Arschenglied, verdammte Scheiße, aber ja. Wir schreiben den 2. Oktober 2013 irgendwas gegen 9. Es ist produktionsfrei. Am 3. Oktober, Feiertag, erscheint keine Zeitung. Der stellvertretende Redaktionsleiter ist da und meine Wenigkeit, um den Feiertagsdiener ein paar Dinge vorzubereiten, sonst niemand. Im Erdgeschoss klingelt das Sekretariatstelefon, dutzende Male. Geht keiner ran. Logisch, ist ja keiner da. Also gehe ich mal ran, drücke also die Übernahmetaste und schon geht es los. Die Jakobskrönung, schönen guten Morgen.
Warum geht bei euch denn keiner ans Telefon?
Bitte entschuldigen Sie, das Sekretariat ist heute nicht besetzt. Was kann ich denn für Sie tun?
Müller, mein Name. Geben Sie mir die Schneider.
Das tut mir leid, meine Kollegin ist heute nicht da.
Typisch, lässt sich vom Sekretariat verleugnen und verleugnen. Geht ja nicht mal ans Telefon.
Nein, das ist doch nicht wahr.
Wieso?
Weil sie wirklich nicht da ist und ich bin nicht das Sekretariat. Heute ist produktionsfrei.
Was ist?
Produktionsfrei. So nennen wir es, wenn Redaktionen eigentlich nicht besetzt sind, weil am Folgetag keine Zeitung erscheint.
Ah ja, produktionsfrei also. Geben Sie mir jetzt die Schneider.
Nee, die ist doch nicht da. Aber worum geht es denn? Vielleicht kann ich Ihnen ja helfen.
Es geht um die letzte Gemeinderatssitzung in und was sie daraus gemacht hat.
Am Freitag ist Frau Schneider aber wieder da. Ich notiere ihre Nummer und sie ruft sie zurück. Dann können Sie das mit ihr besprechen.
Das ist doch aber eure Strategie.
Was?
Dinge aus dem Zusammenhang zu reißen und verkehrt darzustellen.
Also das kann ich so nicht stehen lassen. Dieser Eindruck ist falsch.
Aber doch. Sie hat die Sitzung überhaupt nicht als Ganzes aufgeschrieben. Sie hat ganz viele Schnipsel daraus gemacht.
Aber das geht doch auch nicht.
Wieso?
Wir können in der Zeitung nicht das Protokoll einer Gemeinderats- oder Stadtratssitzung drucken. Das war vielleicht früher mal so, als in Klammern noch stürmischer Beifall und so stand. Natürlich gliedern wir heute die Sache auf. So wie es Beschlussvorlagen gibt, ergeben sich für uns doch logischerweise auch einzelne Punkte, die wir dann zu Nachrichten oder eben größeren Texten machen. Meinen Sie das? Ich kann Ihnen gerne erklären, wie ich arbeite. Vielleicht verstehen Sie dann, dass es auch um die Auswahl von Informationen geht und nicht darum, jemanden zu schneiden oder fertig zu machen.
Ich weiß, dass wir nicht mehr in der DDR leben, aber ihr reißt die Sachen, die ich sage, immer aus dem Zusammenhang. Das macht ihr mit Absicht, das ist Strategie, das ist politisch so gewollt. Erst habe ich gedacht, dass es nur die Meier so macht, weil die als Journalistin per Du mit dem Bürgermeister ist. Schämen sollte man sich dafür. Aber die Schneider ist genauso. Ihr verfolgt eine ganz böse Strategie. Mit mir. Ihr schreibt nie, was ich zu sagen habe. Oder ihr reißt es mit Absicht aus dem Zusammenhang. Damit ich blöd dastehe. Ihr macht mich fertig.
Das ist ein Verdacht, den Sie vielleicht lieber mit dem Redaktionsleiter oder seinem Stellvertreter besprechen sollten. Der Stellvertreter ist, wie gesagt, auch da. Der ist der direkte Vorgesetzte von Frau Schneider. Ich kann Sie verbinden.
Nein.
Aber ich bin wirklich die falsche Person, um das zu besprechen. Das ist was für den Chef.
Wissen Sie überhaupt, wer ich bin?
Ja, Sie sind Müller. Sie sitzen für die im Gemeinderat.
Woher wissen Sie das?
Ich lese Zeitung.
Ich sag doch, Strategie. Ihr habt mich auf der Liste.
Nein, ich kann mir nur Namen und so gut merken. Das ist keine Absicht. Entschuldigung. Soll ich Sie jetzt verbinden?
Nein, ich möchte nicht mit dem Chef reden. Ich rede mit Ihnen.
Aber ich sage doch, dass das nichts bringt. Sie sollten mit dem Chef oder seinem Vize reden. Wirklich, Sie müssen sich beruhigen.
Nein, ich rede mit Ihnen. Ich muss mich nicht beruhigen.
Wissen Sie überhaupt, wer ich bin?
Ja, die Sekretärin.
Nee, ich bin Frau Jakobskrönung. Ich bin auch Journalistin und arbeite vor allem in der Stadt. Daher kann ich den konkreten Fall jetzt nicht genau erklären. Das sind mir zu wenige Details bekannt, aber der Chef, soll ich Sie nun verbinden? Wissen Sie, ich bin genau wie Frau Schneider, nur einfacher Journalist, nur noch ein bisschen, also viel jünger. Und eigentlich der Letzte, der hier irgendwas zu sagen hat.
So, so, Frau. Sie sind mir jetzt weder positiv noch negativ aufgefallen. Ich lese den Teil der Zeitung, für den Sie schreiben, ja nicht.
Glauben Sie es mir einfach, meistens falle ich den Leuten positiv auf.
Wenn Sie meinen.
Also, wie jetzt weiter? Zum Chef verbinden oder die Frau Schneider ruft Sie zurück?
Naja, ich rede doch mit Ihnen.
Aber ich bin doch die Falsche für Ihr Problem.
Aber Sie wissen doch alles besser. Das ist doch auch so eine Strategie von euch, Schmierfinken.
Die Beleidigung nehme ich Ihnen jetzt mal nicht krumm. Aber trotzdem, sollten Sie jetzt wirklich mit dem Chef reden, ich verbinde.
Nein, ich rede mit Ihnen.
Aber das bringt nichts, ich lege gleich auf, weil Sie sich nur in Rage reden und ich mich dann auch und das ist dann bestimmt nicht schön.
Ach, Sie verdienen doch wohl genug, dass Sie sich mal mit einem kritischen Leser auseinandersetzen können. Ich bezahle ja wohl ein Schweinegeld für das Abo und Sie, ja, Sie setzen sich den Arsch breit. Sie setzen sich nur den Arsch breit und Ihren Job und machen ihren Job nicht richtig, sitzen sich nur den Arsch breit.
Noch einmal, wissen Sie überhaupt, wer ich bin? Haben Sie meinen Arsch schon mal gesehen?
Nein.
Dann hören Sie zu, ich bin hier der letzte Schütze Arsch im Glied. Ich bin hier nicht Chef, ich kann Sie nur zum Chef durchstellen.
Wie? Sie sind nicht der Chef. Warum rede ich dann überhaupt mit Ihnen?
B hat aufgelegt, A saß noch eine Weile vollkommen verstört da. Hiermit hat es A jetzt überwunden.
Frau Jakob, Sie müssen noch wählen.
Brigitte Hohmann.
Vielen Dank, Frau Jakob. Ja, Frau Hohmann, jetzt sitzen wir hier und versuchen, was zu lesen. Ich freue mich ganz doll, dass es geklappt hat. Ich habe ja schon lange darauf hinzugearbeitet. Und ja, ich will Sie jetzt nicht weiter nervös machen.
Ich bin nicht nervös.
Bist nicht nervös, schön. Ja, das sagen Sie alle, habe ich gehört. Wer hat es gesagt? Gut, ja. Was möchtest du lesen?
Also ich gehe im Gegensatz zu ihr mal ein bisschen in die Vergangenheit. Also in Vergangenheit, in meine Vergangenheit, also in meine frühere Jugend. Und ich habe mehrere Geschichten geschrieben und es sind lustige Begebenheiten, aber es sind auch reine Fantasiegeschichten dabei. Heute gibt es eine lustige Begebenheit, die im Zeltraum, als meine Kinder klein waren, gewesen sind. Kann ich anfangen?
Gerne.
Gut. Mutti, wie wäscht man Fische? Früher wohnten wir auf dem Dorf in der ersten Etage eines ausgebauten Mietshauses mit separatem Eingang zur Wohnung. Eines Tages bestürmte mich mein 6-jähriger Sohn mit der Bitte: Mutti, ich möchte Fische züchten, darf ich? Ja, und wie hast du dir das vorgestellt, fragte ich vorsichtig. Wenn ich das große Paprikaglas haben kann, wird es gehen. Die Fische nehme ich aus dem Dorfteich. Der Mike züchtet auch Fische. Mein Sohn Steffen und Mike sind unzertrennliche Freunde seit dem Kinderkrippenalter. Nie gab es Streit. Es ist schon lustig, wenn man die beiden sieht. Mike ist klein, nicht sehr schlank und hat dunkelbraunes Haar. Steffen ist ein Kopf größer, sehr schlank und ganz blond. Ich erklärte Steffen, dass sein Aquarium Sand am Boden haben muss und er nur Wasser aus dem Teich nehmen darf. Als Standort legten wir das breite Fensterbrett im Bad fest, weil die anderen Fenster zu sonnig waren. Glücklich zog er mit seinem Glas los und am Abend hatten wir Familienzuwachs. Einen etwa 12 cm großen Fisch, der fleißig seine Runden schwamm. Am nächsten Tag besuchte uns Mike, um das Aquarium fachkundig zu begutachten. Der arme Fisch tat mir leid und ich wagte einen Einwand. Also, ich finde, der Fisch guckt ein bisschen komisch. Mike sah mich mit seinen braunen Augen treuherzig an und mit einer Handbewegung beruhigte er mich. Da machen Sie sich mal keine Sorgen. Ich habe zu Hause in meiner Zinkwanne 32 Fische, die gucken alle so. Ich musste mich umdrehen, um einen Lachanfall zu ersticken. Meine Bemerkung, dass Pflanzen fehlen, nahmen sie zur Kenntnis. Als ich vom Einkauf kommend die Tür aufschloss, wehte mir ein intensiver Dorfteichgeruch entgegen und die Wasserspur, Tropf, 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 zog sich die Treppe hinauf bis ins Bad. Aha, das Aquarium hatte jetzt Pflanzen und 3 weitere kleine Fische. Ich bestaunte das kleine Kunstwerk und beschwor meinen Sohn, keine weiteren Fische mehr hineinzusetzen, sonst würde es zu eng. Als ich ihm erklären wollte, dass er die Fische auch sauber halten müsse, schaute er mich ganz merkwürdig an und ich sah richtig, wie es in seinem Kopf arbeitete, denn er fragte: Mutti, wie wäscht man Fische? Um nicht loszupusten vor Lachen, hatte ich es ganz eilig, in die Küche zu gehen. In den nächsten Tagen saßen wir stets etwas länger im Bad und schauten dem Treiben im großen Paprikaglas zu. Steffen benutzte eine alte Strumpfhose von mir, um eifrig Wasserflöhe zu fangen. Er sorgte vorbildlich für seine Fische. Er hatte ja Unterstützung von Mike und dessen größeren Brüdern. Für die beiden war es eine sehr aufregende Zeit. Als ich eines Abends nach Hause kam, empfing mich meine Tochter wütend und aufgebracht. Steffen, das alte Ferkel hat mit meiner Zahnbürste einen toten Fisch aus dem Aquarium geholt. Lachend tröstete ich sie. Dann erhielt sie eine neue Zahnbürste und Steffen eine Lektion, dass man mit Zahnbürsten keine Fische angelt. Nun starben nacheinander die Fische. Ich empfahl ihm, die Fische den Katzen im Hof zu geben, aber fast weinend lehnte er entrüstet ab und warf sie wieder in den Dorfteich. Er war traurig in diesen Tagen, aber auch nicht so sehr. Ich vermutete, dass es Mikes Fischen ähnlich ging und die Jungs dieses Erlebnis gemeinsam verarbeiteten. Eines Tages stand das Fischglas sauber ausgewaschen, wortlos in der Küchenspüle. Mit der Fischzucht war es vorbei.
Vielen, vielen, vielen Dank. Hast du noch was anderes?
Ich habe noch anderes, aber lass erst mal andere.
Gut, wenn du möchtest. Ja. Wenn du den nächsten... Ja. Das ist sozusagen der letzte vor der Pause.
Frau Böttcher.
Ja, ich denke, es reicht. Werde ich verstanden? Gut. Meine Geschichte heißt Kadi. Nun denken Sie bitte nicht an Kadi Kuchenmehl. Biologiestudenten machten in einem kleinen Weiler in Kroatien Urlaub. Es war zwar etwas abgelegen, aber günstig mit der Unterkunft und auch in der Nähe des Meeres. Jeden Morgen, gleich nach dem zeitigen Frühstück, wanderten sie auf dem einzigen Weg aus dem Weiler heraus, den Berg hinab zu dem kleinen Dorf direkt am Meer. Der Weg führte immer an diesem abseits liegenden, sonderbaren Garten vorbei, in dessen Tiefe ein Häuschen stand. Die Anlage wirkte vernachlässigt, auf besondere Weise geheimnisvoll. Der windschiefe Zaun schien nur von den üppig wuchernden, in zarter Vielfalt blühenden Winden und der grellfarbigen Kapuzinerkresse aufrechtgehalten zu werden. Die kleine Pforte zwischen den vom Alter schwarzen Pfosten war aber deutlich eingeklinkt. Ordentlich eingeklinkt. Ein Kiesweg endete vor einer mit gesprungenen Platten belegten Fläche, in deren Ritzen Unkraut wuchs. Das Häuschen dahinter war aus groben Feldsteinen mit tiefen, dunklen Fensterhöhlen. Die Laden, deren einst hellblauer Anstrich großflächig abgeblättert war, hingen schief in rostigen Angeln. Vor einem Fenster standen Tisch und Bank aus verwitterten, grob behauenen Bohlen. Ein gewaltiger Nussbaum breitete sein Geäst wie schützende Hände über dem niedrigen Schindeldach aus und sein dichtes Laub zeichnete filigrane Muster von Licht und Schatten darüber. Während drinnen am Zaun entlang die schönsten Malven in leuchtenden Farben wuchsen und vereinzelt Rosenstöcke und Büsche ihren Duft verströmten, waren weiter keine blühenden Pflanzen zu sehen. Das Grundstück schien unbewohnt und dem Verfall preisgegeben. Doch die Ruhe hier hatte etwas heiter Lebendiges. Insekten summten, Vögel sangen ihr Lied und die Zeit schien stillzustehen. Viele Male schon waren die jungen Leute fröhlich plaudernd vorübergegangen, ohne eine Veränderung bemerkt zu haben. Eines Tages jedoch änderte sich alles. Lorenz war beim Baden auf einen Seeigel getreten und gezwungenermaßen waren alle schon am zeitigen Nachmittag auf dem Heimweg. In der Nähe des seltsamen Anwesens hörten sie plötzlich ein klägliches, eigenartig dumpf klingendes Mauzen. Im Gebüsch in der Nähe des Zaunes zappelte ein getigertes Kätzchen, dessen Köpfchen in einer achtlos weggeworfenen Büchse klemmte. Aus dem Garten hörten sie eine sorgenvolle, brüchig klingende Stimme. »Micky, Micky«, rufen. Das vorsichtig aus der Büchse befreite Kätzchen nutzte einen Moment der Unaufmerksamkeit, um durch den Spalt unter der Pforte in den Garten zu entschlüpfen. Ein freudiges »Oh, Mickey, moich, Mickey« ertönte hinter dem Zaun und eine hochgewachsene, vom Alter etwas gebeugte Frau in einem langen, dunklen Gewand erschien auf dem Kiesweg mit dem Kätzchen im Arm. Überrascht schauten sie auf diese Erscheinung und konnten ihr gerade noch zunicken, bevor sie in dem Häuschen verschwand. Im Quartier angekommen, behandelte Tessa den hochgelegten Fuß von Lorenz mit kaltem Wasser, Salzwasserumschlägen, während Georg zum Wirt, dem Weinbauern Petras, ging. Er konnte sich als einziger mit ihm verständigen. Petras hatte auch keinen anderen Vorschlag. Doch plötzlich lächelte er. »Ja, ja, kein Problem, gehen ich zu Kati, kann helfen.« Damit setzte er seinen Strohhut auf und schlug den Weg aus dem Weiler hinaus ein. Fragend sahen sie sich an. »Kati, wer sollte das sein?« Sie hatten noch nie von ihr gehört, obwohl sie durch Petras die wenigen Bewohner des Weilers kannten. Petras brachte eine Tinktur mit, die gleich auf den Igelstich gestrichen wurde, und er erzählte eine Geschichte. Eine Geschichte über die Bewohnerin Katinka in dem sonderbaren Garten, an welchem sie täglich vorüberkamen. Schon als kleiner Junge kannte ich Kati, wie sie nur genannt wurde. Sie lebte seit ihrer Geburt in diesem kleinen Häuschen abseits des Weilers. Der Vater war beim Holzfällen verunglückt, als sie noch ein ganz kleines Mädchen war. Fortan sorgte die Mutter alleine für Kati. Es war ein karges Leben. Von den Dorfbewohnern gemieden, wegen ihrer Kenntnisse von der Wirkung vieler Kräuter und ein wenig Heilkunde, lebten sie sehr zurückgezogen. Man sagte ihr auch böse Kräfte nach. Doch räumlich suchten sie vor allem Frauen in ihren Nöten auf. Als Katinka so 17 Jahre alt war, starb auch ihre Mutter. Ihr Wissen und die Kenntnisse hatte sich das junge Mädchen aber schon angeeignet. Zu der Zeit warb der junge Sandro, ein Bauernsohn aus ebenso ärmlichen Verhältnissen, um Kati. Er hatte sie des Öfteren beim Kräutersammeln heimlich beobachtet und sie gefiel ihm. Sehr zum Entsetzen seiner Eltern und der Dorfbewohner heiratete er sie schließlich. Damals war der Weiler noch ein richtiges Dorf, doch nach dem großen Erdbeben zogen die meisten fort in die Ebene am Meer. Das Paar verbrachte nun sein ganzes Leben einträchtig in dem Haus. Sie kamen nie über den Weiler hinaus, außer Sandro ging gelegentlich zum Fischen in das Dorf hinunter. Er durfte dann bei einem der Fischer mit auf Fang gehen. Ansonsten gaben Stall und Garten, was sie zum Leben brauchten. Nur das Mehl zum Brotbacken tauschten sie im Weiler ein. Kinder kamen keine. Und als Sandro reichlich 70-jährig starb, blieb Katinka einfach weiter in dem Haus wohnen. Jetzt hatte sie nur noch ein paar Hühner und ihre Katzen. Sie zog sich noch mehr zurück. Gelegentlich brachten Bewohner Milch oder ein Stück Fleisch als Bezahlung für eine heilende Tinktur, Salbe oder auch Tee aus verschiedenen Kräutern gegen allerlei Leiden. Denn Doktor und gar Apotheke waren weit weg. Die wenigen Leute aus dem Weiler und auch einige aus dem Dorf weiter unten scheuten sich schon lange nicht mehr, ihren Rat einzuholen. »So, und ich habe auch von ihr diese Tinktur für Fuß«, schloss Petras seine Erzählung. Lorenz' Fuß war bald wieder in Ordnung und wenn sie jetzt auf dem Weg an diesem Garten vorbeikamen, sahen sie aufmerksamer hinein, ohne Katinka jemals zu sehen. An einem Nachmittag begegneten sie ihr endlich. Auf das Winken hin zu ihr über die kleine Tür im Zaun lächelte sie zurück. Das gebräunte, von Falten zerfurchte Gesicht erinnerte an gegerbtes Leder und zeugte von ständigem Aufenthalt im Freien. Das in die Stirn gebundene Kopftuch überschattete das Gesicht, aus dem lebhafte dunkle Augen blickten. Der zahnlose Mund war nur ein schmaler Strich, was ihr etwas Herbes verlieh. Doch wenn sie so wie jetzt lächelte, konnte man ihre einstige Schönheit erahnen. Von da an sah man sie mehrfach. Manchmal saß sie nur so vor der Tür ihres Hauses, die Hände im Schoß liegend auf der groben Leinwand ihres langen, vom Alter fast farblosen Rockes. Ein anderes Mal war sie damit beschäftigt, auf dem Tisch liegende Kräuter zu bündeln oder hatte Schüsseln voller Obst und Gemüse vor sich stehen. Bemerkte sie die jungen Leute, lächelte sie, nickte ihnen zu, wandte sich wieder ihrer Tätigkeit zu. Kurz vor Ende der Ferien gingen die Studenten zusammen mit Petras zu Kati, um sich mit einer großen Schüssel Beeren für ihre Hilfe bei der Seeigelverletzung zu bedanken. Kati zeigte stolz ihr Haus mit den zwei Räumen und der großen Küche. Überall lagen und hingen schön gestickte, aber verschlissene Läufer und Teppiche. Die Fenstervorhänge hatten wunderschöne Bordüren. Alles war fadenscheinig, was einen ganz besonderen Zauber durch das einfallende Licht ausstrahlte. Die wenigen Möbel waren einfach und zweckmäßig. Der meiste Raum jedoch wurde von Regalen eingenommen, in denen verschiedene Gefäße standen, die alle irgendwelche Essenzen enthielten. Bündel getrockneter Kräuter und Gräser hingen an den Regalseiten und vom Gebälk des nach oben sichtbaren Dachstuhls. Diese verströmten eine eigenartige Geruchsmischung, was durchaus nicht unangenehm war. Ein solcher Wohnraum wurde nicht erwartet. Noch lange saßen sie vor dem Haus und ließen sich die Beeren schmecken, zu denen Kati noch einen großen Krug kühle Milch stellte. Erst spät ging es zurück ins Quartier. Am Vorabend der endgültigen Abreise erschien Petras mit Kati und erklärte uns: Kati kommen, sich bedanken. Wart immer freundlich und Kätzchen geholfen. Geschenk ist Lavendelbündel. Ist gut wegen Fliegen im Haus und Motten im Schrank, lachte Petras. Die schönen, unbeschwerten Wochen waren vorüber. Die beginnende Freundschaft mit Petras und seiner Familie sollte gefestigt werden, zumal jetzt jeder ein paar Brocken Kroatisch gelernt hatte. Doch es vergingen inzwischen fast 3 Jahre, bis der damals versprochene Besuch bei Petras erfolgte. Als erstes wurde natürlich dieses Grundstück abseits des Weilers, der inzwischen wieder ein paar neue Bewohner hatte, besucht. Es war ein heißer Tag am frühen Nachmittag. Alles sah noch genauso aus wie in der Erinnerung. Winde und Kresse, die den Zaun hielten, dahinter Malven und Rosen, die kleine Tür ordentlich eingeklinkt. Nur die Vögel sangen heute nicht und keine Insekten summten. Licht- und Schattenspiel vom Nussbaum über den Hausdach war wie immer. Der grobe Tisch war leer, das Unkraut zwischen den gesprungenen Platten und auf dem Kiesweg wucherte. Die lebendige Ruhe von einst war anders. Lautlose Stille. Danke.
Vielen, vielen Dank, für dass wir Einblick oder beziehungsweise Teil oder Anteil hatten an dem Leben der Katinka. Mhm. Ganz vielen Dank, eine sehr schöne Geschichte. Ich würde jetzt noch Sie bitten, jemanden zu ziehen, aber den verraten wir noch nicht.
Noch nicht verraten.
Noch nicht verraten. Oh, das ist eine schöne Überraschung, ja. Hast du alle angeguckt, ja?
Doch selber.
Danke. So, machen wir jetzt kurze 10 Minuten Pause, ne?